Manche Themen schieben wir weg. Den Tod, die Trauer, das, was uns Angst macht. Aber wenn wir hinschauen, verändert sich unser Blick auf das Leben. 10 Gespräche, 10 Mutmacher. Trau dich hinzuschauen. Die neue Staffel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trau dich hinzuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Heute sprechen wir erneut über den 4. Mutmacher, schiebe das Wichtige nicht auf.
Und wir haben dafür dieses Mal eine Gästin, die diesen Satz nicht nur denkt, sondern lebt, Julia Stumpf.
Ja, Lea und Julia ist 29 Jahre alt, hat etwas getan, wovon viele meistens nur reden. Sie hat ihr Leben umgekrempelt. Sie hat eine kaufmännische Ausbildung gemacht, Wirtschaftspsychologie studiert, ein Weg, der eigentlich klar vorgezeichnet war. Und dann hat sie ihn verlassen. Heute begleitet sie sterbende Menschen und sitzt im Vorstand des Würzburger Hospizvereins.
Absolut spannend. Und Auslöser war ein Unfall, der in ihrem Leben alles verändert hat. Davon wird sie uns gleich zu Beginn berichten. Und Julia beschreibt eben diesen Moment als ein Aufwachen und sie sagt einen Satz, der hängen bleibt. Oft hat man 2 Optionen und entscheidet sich immer wieder für den gleichen Weg, einfach weil er bequem ist, weil man ihn schon immer gegangen ist. Was bringt einen Menschen dazu, den bequemen Weg zu verlassen?
Ja, genau das wird Julia uns gleich erzählen. Schön, Julia, dass du heute bei Sterben und Trauern unsere Gästin bist.
Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du da bist. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Tatsächlich starte ich jeden Tag gleich in den Tag. Meistens werde ich von meinen beiden Hunden geweckt, die dann irgendwann sagen, hey, ist jetzt mal Zeit rauszugehen. Wir wollen mal an die frische Luft. Und genau, so starte ich eigentlich jeden Tag in den Tag. Aufstehen, kleine Runde mit den Hunden an die frische Luft, mal durchatmen und dann geht der Tag auch anders los.
Was ist das für eine Rasse, Julia?
Ich habe 2 Straßenhunde, also so ganz genau weiß man nicht, was da drin steckt. Genau, einen aus Spanien, einen aus Zypern und ja.
Oh, da muss man nicht so oft zum Tierarzt, sie sind resilient, ne?
Ja, das stimmt allerdings.
Und vor allem, wie cool, jeden Morgen gleich. Man sagt ja gerade auch so Rituale, also in dem Sinne, deine Hunde, ist ja auch was ganz Besonderes, frühmorgens in einer fast leeren Stadt noch unterwegs zu sein, finde ich.
Ja. Und tatsächlich merke ich auch, wenn ich nicht mit den Hunden draußen war, bin ich nicht der gleiche Mensch. Also so der Sauerstoff am Morgen tut mir auch gut.
Das glaube ich. Ja, Julia, die meisten Menschen sind in einem Alter, die beschäftigen sich mit Karriere, mit Reisen, mit der Frage, wohin es beruflich geht. Du sitzt seit vergangenen Jahr im Vorstand eines Würzburger Hospizvereins beispielsweise.
Mit 29 Jahren,
muss man sagen. Wie erklärst du denn deinen Freunden, was du da eigentlich machst und warum du das überhaupt machst?
Also tatsächlich beschäftige ich mich auch mit all diesen anderen Themen. Ich glaube, das geht in meinem Alter an keinem vorbei. Unabhängig davon bemerke ich einfach oft selbst, wie viel Zeit man doch noch hat neben Beruf und Reisen und so weiter. Und wenn ich oft in mein Handy gucke und sehe so die Übersicht, wie viele Stunden man in welchen Apps verbringt, dann denke ich, habe ich mir oft gedacht, diese Zeit, die man da rein investiert, könnte man eigentlich auch besser investieren. Ja. Und im Prinzip ist es genau das, was ich mache, diese Zeit einfach zu nutzen, um einer Tätigkeit nachzugehen, wo ich auch das Gefühl habe, was zurückzubekommen.
Aber deine Freunde finden das nicht seltsam oder spooky?
Tatsächlich merke ich, dass das Interesse sogar ziemlich groß daran ist. Oft bekomme ich so mit, dass so irgendwie schon eine Hemmschwelle da ist. Ich bekomme auch viel zurückgespiegelt, dass viele sich das nicht vorstellen könnten, so eine Arbeit nachzugehen, weil es einfach zu belastend ist. Und trotzdem ist aber das Interesse da, die Menschen wollen davon wissen, was dann passiert.
Wie genau du zum Hospizverein gekommen bist, deine Motivation, darüber sprechen wir noch. Mich würde erst noch mal interessieren, also generell ist es ja so, der Tod, den schieben viele erstmal weg und beschäftigen sich überhaupt damit, wenn sie ein bisschen älter werden oder vielleicht schon ja, älter geworden sind. Aber mit 29 ist es für viele tatsächlich ja eher noch weit weg, außer man ist in deinem Freundeskreis, ne? Ja. Aber wann hat sich für dich zum ersten Mal gezeigt, dass das gar nicht stimmt, dass das nur was für Ältere sein muss?
Ich hatte 2022 eine Situation, wo ich glücklicherweise nicht ich selbst, sondern durch einen Verkehrsunfall mitbekommen habe, dass einfach auch das Leben in meinem Alter sehr schnell vorbei sein kann, wo ich bei einem Unfall als erste Helferin dazugekommen bin von einer verunglückten Person, die erst 25 Jahre alt war.
Und, so alt wie du damals, oder? Ungefähr?
Genau, ja, ja. Ich war 26 und manchmal hat man es auch dann, oder habe ich so gesehen, manchmal hat man es gar nicht selbst in der Hand, wann es zu Ende sein könnte. Und deshalb, ich habe das am Anfang auch noch so von mir weggeschoben, aber irgendwann holt einen das ein und man denkt so, hey, ich hätte vielleicht auch in diese Situation kommen können. Ich habe es ja vielleicht auch in gewisser Weise gar nicht in der Hand. Und dann fängt man natürlich an, sich damit zu beschäftigen.
Du hast doch mal gesagt, glaube ich, Julia, dass du bis heute nicht weißt, ob diese Frau damals überlebt hat. Und diese Ungewissheit, ja, trägst du jetzt quasi mit dir. Was hat denn dieser Gedanke, es hätte auch ich selber sein können, mit dir gemacht? Du hast, wie du gerade sagst, dann den Impuls gehabt, irgendwas daraus zu machen, zu helfen. Aber was hat der Gedanke konkret mit dir gemacht? Wie sehr hat er dich bewegt? Wie lange hat es gedauert, ehe du gesagt hast, ich möchte mein Leben jetzt anders justieren?
Für mich war dieser Moment eigentlich so ein Aufwachen, weil man spürt vielleicht auch immer wieder mal im Leben, okay, vielleicht könnte ich hier oder da auch mal einen anderen Weg gehen. Vielleicht hat man auch oft zwei Optionen und entscheidet sich immer für den gleichen Weg, weil es irgendwie bequem ist oder weil man einfach immer diesen Weg gegangen ist. Und zu überlegen, vielleicht bin ich in so einer Situation, vielleicht lege ich jetzt in diesem Krankenbett und weiß nicht, wie es weitergeht oder muss mich neu aufbauen, hat mich einfach zu der Überlegung gebracht, okay, ist denn mein Leben so, wie ich es mir wünschen würde, wenn es morgen zu Ende wäre? Also wow. Habe ich wirklich mit dem aufgeräumt, was noch offen ist, habe ich den Menschen, die mir wichtig sind, gesagt, dass sie mir wichtig sind, was sie mir bedeuten und da einfach mit mir im Reinen bin, habe ich die Reisen gemacht, die ich mir gewünscht habe oder ja, was ich mir einfach vom Leben erwartet habe, bin ich auf dem richtigen Weg. Und das war so ein Wendepunkt, würde ich sagen. Und dann ist es aber nicht so, dass es von heute auf morgen natürlich alles passiert, sondern es ist so ein langsamer Prozess und meistens passieren die richtigen Dinge dann auch im Stillen. Also es ergibt sich dann oder es ergeben sich Möglichkeiten, wo man einfach auch mal hingucken darf, wo man im Alltag vielleicht, wenn man so in seinem Struggle ist, auch vieles verpasst. Und mich hat diese Situation auch so eine gewisse Sensibilität gelehrt, ja, einfach mal aufmerksam zu sein, was kommt da eigentlich vom Leben auf mich zu, welche Möglichkeiten habe ich da und wo vielleicht darf ich auch mal genauer hingucken.
Julia, du hast ja eine kaufmännische Ausbildung gemacht und Wirtschaftspsychologie studiert. Ja. Und ja, eigentlich ein Weg, der vorgezeichnet war, würde ich mal sagen. Was waren denn deine Gedanken zu diesem Weg nach dem Unfall?
Ich hatte tatsächlich immer, wenn ich berufliche Entscheidungen getroffen habe, schon ganz früh, also schon nach dem Abitur, hatte ich immer die Möglichkeit, in den sozialen Bereich zu gehen oder in diesem wirtschaftlichen Bereich zu bleiben. Ich habe Wirtschaftsabi auch gemacht und es war immer so logisch, dass man dann eine kaufmännische Ausbildung macht, Personalwesen vielleicht arbeitet, dann bin ich in die Personalberatung. Und diese Situation hat mich aber zum Nachdenken gebracht, weil ich auch mir überlegt habe, eigentlich ist es gar nicht das, was mich erfüllt, was ich da mache. Und ich schon immer auch dieses Gespür dafür hatte, Menschen zu helfen oder auch in gewisser Weise therapeutisch zu arbeiten. Deshalb habe ich vielleicht auch diese Wirtschaftspsychologie gewählt und nicht ein BWL-Studium. Und wo ich dann einfach noch mal mehr drauf geguckt habe, zu schauen, okay, vielleicht sollte ich da auch beruflich mich nochmal verändern und was, wovor gucke ich vielleicht auch weg?
Welche Rolle spielt denn dein Mann dabei? Der sollte ja wahrscheinlich sinnvollerweise das mittragen und nicht irritiert sein, dass du plötzlich deinen, ich sage jetzt mal, Karriereweg verlässt und einen ganz neuen Fokus für dein Leben einnimmst.
Tatsächlich ist es so, vielleicht habe ich da auch ein gewisses Gespür für Menschen, dass er schon immer auch sehr supportend hinter mir stand und vielleicht auch durch eine eigene Geschichte gesagt hat, hey, geh deinen Weg, mach das, wofür du brennst. Du musst das wahrscheinlich noch sehr lange auch machen. Also ja, mach einfach das, was dich erfüllt und wir bekommen das zusammen hin. Wir finden Lösungen und schau, dass auch durch diese Situation, die mich sehr mitgenommen hat, einfach, dass du einen Weg findest, der dich erfüllt. Und womit du auch jeden Morgen aufstehst und sagst, hey, das ist ein Job oder das ist ein Leben, so habe ich mir das vorgestellt und so möchte ich alt werden und erfüllt sein.
Julia, jetzt ist es so, ich würde mal behaupten, viele haben ähnliche Gedanken wie du. Du hast davon geredet, dass Menschen unterschiedliche Möglichkeiten haben, aber ist der Weg einfach mal eingeschlagen, richtet man sich ja auch ein. Man macht sich's bequem, es läuft, wie es läuft, aber innerlich spürt man, ah, da ist noch was anderes. Und dann diesen Mut aufzubringen, diesem anderen Weg, diesem Verlangen nachzugehen, dir ist das in jungen Jahren gelungen. Wie?
Manchmal hilft es vielleicht, aus dem Leben so ein bisschen die Geschwindigkeit rauszunehmen. Auch einfach mal alles anzunehmen, so wie es gerade ist. Es ist okay, auch wenn ich vielleicht in dem Moment nicht so 100% zufrieden bin. Aber lass es erst mal sein, wie es ist. Und aus so einer inneren Ruhe raus war ich einfach stabiler zu sagen, okay, jetzt nehme ich meinen Mut zusammen und jetzt schaue ich, was ich tun kann, wie ich mich verändern kann, auch erstmal herauszufinden, was will ich überhaupt. Es ist nicht von Anfang an für mich klar gewesen, wo soll es hingehen oder was will ich machen, weil auch in einem sozialen Bereich gibt es viele Berufe, eine große Bandbreite, die mich vielleicht auch interessiert hätten. Und dann einfach auch geduldig hinzuschauen. Ich hatte zum Beispiel eine Situation, da war ich im Urlaub in einem Gespräch mit einem Therapeuten, hatte mir was im Rücken verletzt und dann hat er gesagt, er richtet mich kurz ein und ist so mit seinen Händen über meinen Rücken und sagte so, wo spürst du denn den Schmerz mehr? Rechts, links und dann sagt er, sag mal, Julia, du bist doch Therapeutin, das kann doch gar nicht sein. Also du beschreibst es so genau und ich so, nee, eigentlich bin ich gar keine Therapeutin. Und dieses, du bist doch Therapeutin, hat sich so bei mir eingebrannt, dass ich mir dachte, okay, vielleicht wäre ich eine gute Therapeutin. Und dann habe ich geguckt, was gibt es in dem Bereich für Möglichkeiten, wo könnte es für mich hingehen. Und als ich mich dann auch entschieden hatte zu tun, was ich heute tue, ging auch alles wie so ein Zahnrad ineinander über. Es kam leise, aber doch so Schritt für Schritt hat sich einfach vieles dahin gewendet, wo ich mir dann dachte, okay, es ist jetzt kein Kampf für mich, diesen Weg zu gehen, sondern es scheint der Weg zu sein und dann auch auf dem Weg zu bleiben, auch wenn es mal schwierig oder anstrengend wird.
Du machst auf mich, Julia, einen sehr klaren, ruhigen, überlegten Eindruck. War das schon immer so oder hat sich das nach deinem Perspektivwechsel erst entwickelt?
Ich würde sagen, früher war ich mehr zerstreut. Und habe mir vielleicht auch oft schwer getan, in so eine Ruhe zu kommen, weil ich immer auf der Suche war. Ich habe mich nicht dort richtig gefühlt, wo ich war. Und mit diesem Perspektivwechsel oder auch mal dieser Pause zu sagen, okay, jetzt ist es gerade so, wie es ist und ich mache mich jetzt auf einen neuen Weg, habe ich mich auch immer wieder daran erinnert, in diesen Situationen, wo ich so zerstreut scheine oder wo ich in diesen Struggle komme, auch einfach mal zu sagen, okay, jetzt setz dich mal kurz hin, atme mal kurz durch und aus der Ruhe heraus einfach auch mit dem Wissen, dass ich daraus besser kreieren kann, bessere Entscheidungen treffen kann, hat schon auch vieles mit dieser Situation zu tun, ja.
bewundernswert.
Wir haben gerade deinen Weg besprochen. Also wir haben geteased, du bist im Hospizverein im Vorstand in Würzburg. Du hast eigentlich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, Wirtschaftspsychologie und bist heute Sterbebegleiterin. Wie war deine erste Begegnung? Erinnerst du dich?
Auch wieder, man kann es Fügung nennen, Zufall, wie auch immer. Nach diesem Unfall damals habe ich mich mit dem Tod ja anders auseinandergesetzt, auch so eine gewisse Hemmschwelle abgebaut. Und tatsächlich, das hört sich jetzt an, als wie würde es in einem Buch stehen, war irgendwann ein Flyer vom Hospizverein in unserem Briefkasten. Und dann dachte ich mir, okay, wusste erstmal nicht so viel damit anzufangen oder auch habe mich jetzt nicht da direkt hin berufen gefühlt. Aber trotzdem so nach und nach, auch je mehr ich mich mit der Situation auseinandergesetzt habe, auch für mich selbst dieses Thema aufzuarbeiten, dachte ich mir irgendwann, okay, vielleicht nehme ich doch mal Kontakt auf. Und ich weiß, das erste Gespräch, das ich auch mit den Kolleginnen vom Hospizverein hatte, waren die gleichen Fragen, die mir oft gestellt werden. Du bist so jung und hast du nicht andere Hobbys? Und warum ist es der Hospizverein? Warum willst du Sterbende begleiten? Und ich habe irgendwann gemerkt, ich habe die Distanz oder diese Hemmung vor dem Tod, über den Tod zu sprechen, in gewisser Weise verloren und war stabil genug, das zu tragen, wenn andere mir davon erzählt haben. Mhm. Ich hatte keine Angst, auch in solche Gespräche zu gehen, auch wenn von Freunden, Verwandte, Bekannte verstorben sind. Ich war da ganz offen. Und dann habe ich diese Hospizbegleiterausbildung eben gemacht, wo man auch nochmal viel über sich selbst lernt, über sein eigenes Leben, die Begegnungen mit dem Tod nachdenkt. Und dann hat sich auch eines zum anderen ergeben. Ich war dann in einer Einrichtung zum Praktikum. Die haben mich dann gleich einbehalten und haben gesagt, es wäre so schön, wenn du regelmäßig zu uns als Hospizbegleiterin kommst. Und tatsächlich bin ich jetzt seit 2 Jahren dort. Bis heute, jede Woche besuche ich dort die Bewohner und ja, habe dort auch schon viele Begleitungen erleben dürfen.
Aber nochmal die Frage, Julia. Das eine ist ja so das Theoretische, man macht die Ausbildung etc. Aber wie ist es dann zum ersten Mal in der Praxis, das zu erleben, bei einem Sterbenskranken am Bett zu sitzen? Das ist ja nochmal was anderes. Das fühlt man direkt, das denkt man nicht nur, das ist Realität. Ja, wie erging es dir dabei?
Meine ersten Begegnungen waren im ersten Moment natürlich auch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, okay, was erwartet mich dort? Weil jeder Sterbende auch ja in seiner eigenen Welt dann irgendwie ist und auch anders auf Besuch reagiert. Und meine erste Begleitung tatsächlich war stark dement. Das heißt, wir konnten gar nicht so richtig auch ein Gespräch miteinander führen. Und dann war ich tatsächlich, ich habe den Raum betreten und war auch wieder in so einer Ruhe. Ich wusste, okay, es ist jetzt alles offen. Ich schaue einfach, was wir jetzt zusammen machen. Es ist ja immer noch, es ist zwar ein Sterbender, aber gleichzeitig ist es ein Lebender. Mhm. Und wir schauen einfach, wie wir die Zeit gemeinsam gut gestalten. Und dann war es einfach auch den Mensch Mensch sein lassen, also zu gucken, was braucht der Mensch gerade. Und ich verlasse mich einfach viel auf meine Intuition, weil am Bett zu sitzen und es wirklich mit auszuhalten, das kann man nicht aus Büchern lernen. Und das kommt auch mit der Erfahrung, das verändert sich über die Zeit und trotzdem einfach ja offen dafür zu sein, was braucht dieser Mensch gerade. Und es war gar nicht so, dass ich die Hand gehalten habe oder so, wie man sich das vielleicht klassisch vorstellt, sondern auch mal, dass wir gemeinsam singen oder das, was halt dann eben noch geht.
Aber ich glaube, du hast gerade einen ganz entscheidenden Satz gesagt, Julia. Es gehört jetzt nicht kein großes Vorwissen, kein großes Können dazu, sondern es auszuhalten. Ich glaube, das ist die ganz, ganz große Herausforderung, diese Situation auszuhalten. Und davor scheuen ja sehr viele Menschen auch im Alltag zurück. Nicht nur, dass sie natürlich weit davon entfernt werden, jemanden begleiten zu können, sondern alleine schon die beste Freundin verliert ihren Mann und ich halte es aber nicht aus, ihr zu begegnen. Ich glaube, das ist ja eine unfassbar wichtige Voraussetzung, um gerade auch als Sterbebegleiterin den anderen in der Begleitung noch was geben zu können.
Ja, es ist auch so, ich habe in dieser Phase, wo ich auch selbst dieses Erlebnis verarbeitet habe, für mich neu gelernt, was bedeutet der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Also wenn ich mit jemandem mitleide, kann ich für die Person keine Stütze sein. Es ist für mich leichter, auch in eine Begleitung zu gehen, weil ich eine gewisse Distanz habe. Es betrifft nicht mich persönlich, es betrifft nicht meine Familie. Und trotzdem baut man eine Verbindung auf, die auch sehr intensiv sein kann. Aber dieses Mitgefühl, und ich glaube, keiner von uns kann sich in einen sterbenden Menschen hineinversetzen und spüren, was er fühlt. Ja. Aber diese Sensibilität zu entwickeln oder auch zu haben und zu sagen, ich sehe dich, ich kann vielleicht rational verstehen, was gerade in dir vorgeht. Und ich bin da und wir tun jetzt das, was du brauchst, was dir gut tut. Und das ist vor allem noch dieses bisschen Leben zu genießen. Die meisten Begegnungen, die ich in der Einrichtung habe mit Sterbenden, da geht es nicht um den Tod in den Gesprächen, sondern um das Leben tatsächlich.
Das ist ja oft ein Irrglaube, wenn viele an Hospiz denken, ja, da wird gestorben. Aber tatsächlich liegt der Fokus auf dem Leben, um eben, wie du gesagt hast, am Lebensende noch letzte Wünsche zu erfüllen, ja, und das Leben zu feiern sozusagen.
Und jetzt, wo es die letzten Tage so heiß war, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Lebensfreude in den Menschen steckt, wenn man da mit einer Packung Eis vorbeikommt.
Schön.
Ja, auch einfach da auch mit Humor an die Sache rangeht.
Die Kleinigkeiten des Lebens.
Absolut.
Die zählen.
Ja.
Hast du das auch für dich, für dein Leben so mitgenommen? Also ich glaube, es sind so zwischen 10 und 15 tatsächlich intensive Begleitungen eines sterbenden Menschen, die du bereits erlebt hast. Was bleibt denn von diesen Begegnungen für dich ganz persönlich?
Auch da die Gespräche, die ich führe, da geht es in den seltensten Fällen um die Arbeit oder um alltägliche Dinge, sondern es geht einfach um die Geschichten, die in Erinnerung bleiben, die Begegnungen, die in Erinnerung bleiben. Es geht um Liebe, es geht um Familie, es geht um Reisen, es geht um das Leben an sich. Und ja,
das überträgst du wie nimmst du das mit in dein Privatleben?
Auch einfach mal sich daran zu erinnern, gerade wenn man im Alltag, wenn die Zeit an einem vorbei zu rasen scheint, mal kurz innezuhalten und einfach nachzudenken, bin ich noch auf dem richtigen Weg und ist auch diese Balance des Lebens auch was für sich zu tun, auch Dinge zu erleben, die einfach bis zum Schluss in Erinnerung zu bleiben, ist diese Balance gegeben. Und seitdem muss ich auch für mich tatsächlich feststellen, mache ich viele Dinge viel bewusster, auch die kleinen Dinge. Und wenn das mit meinen Hunden ist, wenn ich durch den Wald gehe, ich gehe anders durch den Wald. Und vielleicht, wenn man an andere Orte reist, man sieht Dinge, wo man als wunderschön bezeichnet. Und wenn man bei sich zu Hause guckt und den Weg des 300. Mal schon geht, sieht man vielleicht die Schönheit in den kleinen Dingen nicht mehr. Und immer wieder zu gucken oder selbst die Jahreszeitenwechsel und so, es ist ja immer auch Leben in der Natur und da immer wieder hinzugucken und das auch tatsächlich wahrzunehmen.
Du hast es ja gerade gesagt, Julia, es sind nicht die großen Dinge, die Menschen bewegen, Karriere und all so etwas am Ende ihres Lebens, sondern eher kleine Sachen, auch Beziehungen, wo man vielleicht bereut, ich habe meine Familie rückblickend bewertet, eher vernachlässigt, wäre ich doch mehr bei ihnen gewesen. Und hätte ich doch intensiver Freundschaften gepflegt und andere Dinge. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen, die fragen, welche fünf Dinge bereuen Menschen am Lebensende am meisten? Und das sind die kleinen Dinge. Und ich kann mir vorstellen, wenn du dann am Sterbebett sitzt und hörst das und reflektierst es mit deinem Tun, dass du vielleicht auch den Gedanken hast, alles richtig gemacht, nicht meinen Karriereweg weitergegangen, sondern das zu tun, was ich jetzt tue.
Ja, es sind einfach die Dinge, die die Menschen erfüllt haben und so diese Erfüllung, sage ich mal, passiert tatsächlich meistens über die Beziehungen. Genauso wie ich natürlich nicht nur schöne Dinge erlebe, sondern auch wie Schmerz über Beziehungen die Menschen am Sterbebett extrem noch einnehmen können.
Zum Beispiel?
Ich hatte ganz zu Beginn, das war sogar noch in meinem Praktikum, eine Dame, die war auch schon stark dement und die hatte einen Familienkonflikt tatsächlich. Und in ihrer Demenz hat sie sozusagen auch noch eine Depression entwickelt, weil sie aus diesem Familienkonflikt nie mehr rauskam. Und man hat einfach gemerkt, sie ist schwach, sie hat eigentlich keine Kraft mehr zum Leben. Aber dieser innere Konflikt hat sie so bewegt, dass sie nicht loslassen konnte. Und ihre Familie und die Menschen, mit denen sie im Konflikt waren, die waren bereits verstorben. Also man konnte nichts mehr aufräumen. Und das hat mich auch direkt am Anfang so ein bisschen wach gemacht zu sagen, wenn ich unaufgeräumte Beziehungen habe oder vielleicht auch ja Konflikte lösen muss, was einfach noch offen ist, dann mach das jetzt, mach das, wenn du es noch kannst. Weil wer weiß, was ist, wenn du es nicht mehr kannst. Und vielleicht kannst du dann auch nicht loslassen.
Du bist ja selbst noch auf deinem Weg, würde ich mal sagen. Du wirst oder möchtest Osteopathin werden, was ja auch mit diesem Bewusstsein zum Leben, zum Körper zu tun hat. Du hast auch eine Yoga-Ausbildung gemacht. Welche Rolle spielt das, zu dir zu finden? Oder anders gefragt, weißt du schon, auf welchem Weg du dich da befindest? Oder ja, lässt du dir da auch von deinem Alltag, von der Nähe zu Sterbenden vielleicht auch immer wieder inspirieren, was dir gut tut und horchst weiter?
Meine Familie macht das zwar manchmal verrückt, aber tatsächlich bin ich da relativ offen. Ich denke schon trotzdem, dass es für mich natürlich klare Ziele gibt, die ich auch erreichen möchte. Aber was auf dem Weg dahin passiert und wann ich dieses Ziel erreiche oder wie ich das am Ende umsetze, da lasse ich auch einfach mich ein bisschen vom Leben treiben. Unabhängig davon darf man natürlich nicht den Weg oder darf ich nicht den Weg verlieren, ganz klar. Ja, aber auch einfach mal zu gucken, hey, was passiert da noch rechts und links? Und ja, einfach auch noch zu leben, auch wenn ich klare Ziele habe.
Hattest du auch schon mal das Gefühl, Julia, ach, ich pack das nicht. Das überfordert mich gerade. Ich muss hier raus.
Ja, weil am Ende bin ich auch Mensch. Also ich glaube, das ist menschlich, dass man auch an seine Grenzen, an seine Zweifel kommt. Auch Phasen, wo ich sage, gerade ist bei mir selbst zu viel los. Ich kann jetzt zum Beispiel keine Begleitung halten, weil wenn ich selbst unaufgeräumt bin, kann ich mich nicht an ein Sterbebett setzen und diese Last auch noch tragen. Ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, für sich selbst in gewisser Weise zu sorgen und auch die eigenen Grenzen zu kennen und die Grenzen auch zu setzen und dann auch wieder in so eine Ruhe zu kommen und zu sagen, okay, jetzt atmen wir noch mal zweimal und dann geht's von hier aus weiter.
Und das kannst du auch ohne Selbstvorwürfe dann und quasi in einem Zustand, wo du mit dir im Reinen bist. Ja, du hast es gerade gesagt, ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe keine übermenschlichen Fähigkeiten. Und so etwas ist auch völlig normal. Das würde ja jeder Außenstehende auch sofort so sehen.
Absolut. Und das ist einfach das Leben. Und ich glaube, es ist auch wichtig, manchmal zu hinterfragen, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ist es wirklich das, was mich erfüllt? Und dann geht es einfach, denke ich, darum, keine überstürzten Entscheidungen zu treffen, sondern zu gucken, okay, was habe ich jetzt für eine Situation und warum bin ich vielleicht auch gerade irritiert und was können wir jetzt tun, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen?
Ich kann mir vorstellen, also du bist ja wirklich eine Bereicherung für deinen Freundeskreis, davon gehe ich aus, du als Mensch schon, aber deine Arbeit mit Sterbenskranken und Sterbenden wahrscheinlich noch einmal mehr. Du hast gesagt, die interessieren sich da natürlich auch für. Was ist das, was deine Freunde daran interessieren? Und ist es vielleicht auch dieser Reiz, boah, du, Julia, bist auf dem Weg, du hast einen anderen Weg nochmal eingeschlagen, als du eigentlich wolltest. Ist es dieser Reiz, du hast das geschafft, was andere vielleicht noch suchen?
Ja, und ich glaube vielleicht auch gar nicht so das Interesse an der Arbeit als Hospizbegleiterin selbst, sondern auch das, was es als Mensch aus mir gemacht hat. Mhm. Weil natürlich mein Freundeskreis bekommt auch mit, dass ich mich verändert habe, dass ich vielleicht ruhiger geworden bin, auch wenn es nach außen hin zumindest, auch wenn es in mir manchmal selbst brodelt, aber dass ich einfach klarer und vielleicht auch bedachter mit Lebenssituationen umgehe. Und oft erlebe ich das auch so als wie so ein Aussaugen, aber jetzt nicht im negativen Sinn, sondern einfach von dieser Ruhe, von dieser Kraft, die ich vielleicht auch ausstrahle, den anderen, den Freunden was weitergeben zu können. Ich glaube eher diese Art zu leben in dem Bewusstsein einfach und in so einer inneren Ausgeglichenheit. Das ist einfach das, was inspiriert.
Kannst du in deinem Freundeskreis erkennen, dass deine Erkenntnisse zum Teil auch schon überschwappen auf deinen Freundeskreis? Also was du von Sterbenskranken gelernt hast, die kleinen Dinge zu schätzen, deinen Liebsten zu sagen, dass du sie liebst. Mhm. Konntest du das schon weitergeben?
In der Theorie ja. Mhm. Ich glaube, viele haben verstanden, um was es geht. Und dann liegt es natürlich an jedem Einzelnen. Die einen können es besser umsetzen. Bei den anderen dauert es vielleicht ein bisschen, aber auch einfach geduldig mit sich selbst zu bleiben. Ich habe es auch nicht von heute auf morgen gelernt. Und ich glaube, einfach dem Prozess zu vertrauen, dass man schon, ja, die Art und Weise, wie man sein will, wie man nach außen wirken will, die kann sich verändern und man braucht nur ein bisschen Geduld.
Ich denke, es ist natürlich ein wesentlicher Unterschied, ob ich jetzt ein paar sehr gute Bücher gelesen habe über das Lebensende, über das Hospiz oder ob ich jemanden in meinem Umfeld habe, der nicht irgendwie jetzt theoretisch ein Thema mit mir anschlägt, sondern das erlebt hat. Das eine sind die Gedanken, das Angelesene und das andere das Erlebte. Und ich glaube, das macht natürlich dich auch für Freunde und für dein Umfeld besonders glaubwürdig. Nicht Angelesenes, sondern erlebtes Wissen, das aber auch durch andere Erfahrungen noch bestätigt wird. Und das schafft ja erst auch die Tiefe und die Glaubwürdigkeit und möglicherweise auch den Impuls, den du bei einigen in deinem Umfeld auslöst. Ich gehe auch noch mal in mich. Ich denke auch noch mal darüber nach, was ist mir im Leben wirklich wichtig und wo will ich lang?
Und es ist vielleicht oft auch so einfach diese Positivität im eigenen Leben, im eigenen Erleben, auch in schwierigen Situationen trotzdem zu überlegen, was lerne ich jetzt auch aus dieser Situation und wie kann ich jetzt bestmöglich mit dieser Situation umgehen? Weil ich erlebe das bei Sterbenden, die mit der Situation umgehen müssen und genauso können wir es aber auch auf den Alltag übertragen, zu schauen, okay, jetzt ist die Situation so, ist vielleicht nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber wie komme ich da jetzt bestmöglich wieder raus, anstelle einfach in dieser Situation stecken zu bleiben und Selbstmitleid zu üben, weil das bringt mich dann an der Stelle einfach nicht weiter, sondern was ich immer mitgeben kann, ist die Situation so anzunehmen, wie sie ist, vielleicht auch mal in der Situation so zu sein und dann, wenn man wieder die Kraft, die Kapazität hat, zu schauen, okay, wie gehe ich jetzt die Schritte nach vorn?
Julia, unser Mutmacher für dich heißt ja, schiebe das Wichtige nicht auf. Im Großen lebst du das ja. Also wir haben jetzt schon angesprochen, dein Berufsweg ist mittlerweile ein anderer. Aber nimm uns doch mal mit in deinen Alltag, in deine ganz aktuellen Überlegungen, in Momente, in denen du sagen kannst, ja, das ist mein Alltag und hier habe ich mich konkret dafür entschieden, das Wichtige eben nicht aufzuschieben.
Tatsächlich ist es so, durch meine Weiterbildung, die ich gerade mache und meine Arbeit, habe ich auch jetzt gerade in diesem Moment Kapazitäten, auch noch viel zu reisen und mich viel zu bewegen. Und ich merke auch diese Lebensfreude, die in mir selbst steckt, wenn ich war jetzt 2 Wochen in Südfrankreich beim Surfen, wenn ich da raus durch die Wellen gehe oder auch in ganz kleinen Momenten zu Hause. Das ist es einfach wert, mehr zu erleben und dann eben zu gucken, okay, wie kann ich das im jetzigen Moment umsetzen, dass ich diese Lebensfreude spüre und ja einfach die Erinnerungen kreiert, die dann auch bleiben.
Es gibt ja sozusagen Menschen, die den Wunsch in sich haben, im Leben etwas zu verändern. Raus aus dem berühmten Hamsterrad, etwas zu machen, was noch sinnvoller ist, aber sie kriegen das Zipfelchen nicht zu packen, ins Tun zu kommen und lassen es dann doch weiter laufen und schleppen den Gedanken mit sich. Und der bewegt sie immer wieder, aber sie kriegen sozusagen den Hebel nicht umgelegt. Was würdest du jemandem sagen, der genau an dieser Schwelle steht?
Erstmal vielleicht zu beobachten auch, was passiert da in meinen Gedanken, weil diese Unzufriedenheit oder dieser Schritt, in etwas Neues zu gehen, da steckt ja meistens mehr dahinter. Und wenn man erstmal vielleicht wahrgenommen hat, was ist es eigentlich auch, was mich gerade unzufrieden macht, und dann zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es vielleicht oder da auch ein bisschen intuitiver zu werden, weil ich glaube, ganz viele Möglichkeiten begegnen uns auch, aber wir nehmen sie einfach nicht wahr, weil wir mit den Gedanken schon im übernächsten Meeting sind oder ja, einfach nicht im aktuellen Moment. Und ich würde einerseits sagen, die Situation mal so anzunehmen, zu reflektieren eben, was habe ich jetzt gerade, wo will ich vielleicht auch hin, und dann offen und sensibel dafür zu werden, was gibt mir vielleicht auch das Leben für Möglichkeiten und wo muss ich einfach nur zugreifen? Weil manchmal sind die Veränderungen oder der erste Schritt zur Veränderung vielleicht auch viel näher, als man sich vorstellen kann und vielleicht auch ein ganz anderer, als man sich denkt. Wie ich es vorhin auch gesagt habe, es ist nicht, das Leben sagt dann nicht, hier hast du jetzt das Tablett und hier ist dein neuer Weg, sondern es sind einfach die kleinen Schritte, die dann auch gegangen werden können und da einfach in die Sensibilität und auch ins Vertrauen in sich selbst zu kommen, zu sagen, okay, ich bin geduldig und es wird schon passieren zum richtigen Zeitpunkt.
Papa, an dieser Stelle können wir fast schon zu unserer letzten Rubrik kommen, ne? Aber ich möchte tatsächlich nochmal dir eine Frage stellen und das rundet eigentlich ganz gut ab, womit wir angefangen haben. Der Unfall 2022, der dich ja sehr beschäftigt hat, weil eine Frau ähnlichen Alters wie du verunfallt ist. Du bist dazugekommen als Ersthelferin und das hat dich lange beschäftigt und letztendlich ja auch dazu geführt, dass du heute das Leben führst, das du führst. Wie blickst du heute auf den Unfall von damals?
Ich kann heute natürlich aus einer viel neutraleren Position auf diese Situation gucken. Und was viele vielleicht auch als Schicksalsschlag definieren würden, würde ich sagen, dass es für mich ein Geschenk war. Einerseits viel daraus zu lernen, mich mit diesen Themen anders zu beschäftigen und gleichzeitig auch so ein Wachrütteln vom Leben. So, hey, jetzt, du bist zwar noch jung und du hast noch hoffentlich viel Zeit vor dir, aber es ist jetzt an der Zeit, sich zu verändern. Und deshalb würde ich sagen, es war wie so ein Wendepunkt in meinen Gedanken, der mich dann eben dazu bewegt hat, neue Wege zu gehen. Und darüber bin ich heute sehr dankbar. Und ja, für die Frau in dieser Situation habe ich mein mir Möglichstes gegeben. Genau. Und
du bist im Reinen mit dir.
Ich bin im Reinen mit mir.
Das ist schön sagen zu können.
Ja, absolut. Für diese Situation, ja.
Julia, wir haben, Lea hat es schon gesagt, zum Abschluss für all unsere Gästinnen und Gäste noch eine kleine Rubrik, die den Titel trägt, was trägt? 5 Fragen und 5 kurze Antworten nach Möglichkeit. Und die erste Frage lautet, was hat sich seit dem Unfall in deinem Alltag am deutlichsten verändert?
Wenn ich ganz ehrlich bin, kein Handy am Steuer. Deshalb ist dieser Unfall passiert.
Wichtiger Hinweis.
Total. Man versucht immer so schnell und jedem alles gerecht zu machen. Und jetzt muss ich noch schnell den oder den Anruf machen. Und ich glaube, alles hat Zeit, so lange Zeit auch, bis man einen Ort gefunden hat, wo man einfach sagt, okay, hier kann ich jetzt auch in Ruhe meine Nachrichten beantworten, weil wer weiß, ob ich es kann, wenn mir jetzt dieser Unfall passiert.
Welcher Satz eines sterbenden Menschen ist dir in Erinnerung geblieben?
Der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war eine Begleitung einer älteren Frau, mit der hatte ich auch eine sehr intensive Beziehung. Sie sagte zu mir, dein Besuch ist für mich, als würde ein Engel kommen und dich hat Gott geschickt.
Ach, wie schön. Was
mir einfach ja gezeigt hat, Sterbende, die alleine sind, ja, sind einfach oft so verloren in ihren Gedanken und so weiter. Und der Tod wartet nicht. Und ich glaube, viele haben auch noch sehr viel Redebedarf und sind einfach dankbar, wenn jemand da ist und die Situation mit aushält. Und das war so der Satz, wo ich dann auch wusste, okay, hier bin ich genau richtig.
Was konkret, Julia, hast du aufgehört aufzuschieben?
Ich habe aufgehört aufzuschieben Dinge, die ich schon lange verändern will, wo mir vielleicht noch der Mut gefehlt hat und heute häufiger einfach den ersten Schritt zu gehen, ja, dann wieder die Dinge zu tun, die mich erfüllen.
Was rätst du jemandem, der sich nicht traut, etwas zu verändern?
Tu es trotzdem. Es gehört viel Mut dazu und es sagt sich oft von außen auch so leicht, mach es doch, weil manchmal dieser Perspektivwechsel oder jemand von außen, der auf die eigene Situation schaut, sieht vielleicht viel klarer ohne Emotionen die Situation. Und manchmal fehlt einem auch vielleicht das Selbstvertrauen zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt. Aber man darf mutig sein, weil ich denke, wenn man es nicht probiert, wird man es bereuen. Und wenn man es probiert, dann kann man nur draus lernen.
Du hast vorhin mal gesagt, Julia, ich bin auch nur ein Mensch.
Ja.
Gibt es denn auch bei dir noch etwas, was du vor dir herschiebst?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Es gibt sicherlich immer Dinge, die man gerne machen würde. Also alleine auch jetzt im Beruflichen. Ich meine, ich bin jetzt wieder in einer Situation, wo ich auch in so einer gewissen Findungsphase bin. Und trotzdem vertraue ich darauf, dass es einfach zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und ich bin offen. Und wenn ich morgen die Möglichkeit hätte, zum Beispiel in ein Yoga-Studio mit einzusteigen oder so, wahrscheinlich würde ich es dann ergreifen, ausprobieren. Und dann kann ich immer noch sagen, okay, vielleicht ist es das genau das, was es jetzt gebraucht hat. Oder vielleicht war es einfach ein wichtiges Learning.
Prima.
Ja, stimmt. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.
Danke euch,
dass du heute bei uns zu Gast warst. Und ich muss sagen, ich finde, du bist eine wirklich sehr beeindruckende junge Frau, die einfach schon so klug und so weise auf das Leben blickt, was wirklich ja eher für Menschen auch in deinem Alter, würde ich einfach jetzt mal so pauschal sagen, nicht üblich ist. Und du hast eine unglaublich ruhige, angenehme Ausstrahlung. Und wenn mal jemand von meiner Familie in dem Moment nicht bei mir sein könnte, dann würde ich mir jemanden wie dich wünschen, der an meinem Sterbebett sitzt.
Ja. Das ist ja wirklich, und für diese Komplimente und das ist einfach auch das, warum ich diese Arbeit mache und das erfüllt mich. Vielen, vielen Dank.
Und Julia, ich finde es natürlich cool, du hast es auch gesagt, auch im Hospizverein hat man dich am Anfang gefragt, warum als junge Frau möchtest du Sterbenskranke am Lebensende begleiten? Und ja, ich finde das cool, dass du da die Fahne hochhältst und sagst, das ist genau mein Ding und genau das brauchen wir auch in unserer Gesellschaft, finde ich, heute einmal mehr. Vielen Dank, dass du das machst.
Vielen Dank auch und die Einladung auch an viele weitere junge Menschen, sich da zu engagieren, weil ich glaube, junge Menschen bringen auch das Leben mit in den Alltag und da können wir ganz viel bewegen.
Ganz wichtig, Dankeschön. Können wir nur unterstützen. Vielen Dank, Julia.
Dankeschön.
Auch heute haben wir natürlich wieder unsere feste Rubrik Mutmacher konkret.
Julia, die hat ja den großen Schritt gewagt. Aber was ist mit denen, die genau diesen Schritt eben nicht können oder wollen? Wie fängt man also klein an, wenn man etwas seit Jahren vor sich herschiebt? Das ordnet für uns Dr. Nele Stadtbäumer ein, Psychologin und Trauerbegleiterin. Und weil wir ja in dieser Woche nochmal Schiebe das Wichtige nicht auf als Mutmacher haben, haben wir ihre Alltagshilfen und Tipps aus der vergangenen Woche einfach nochmal mit in diese genommen. Nele, warum brauchen wir oft so einen Schock, bevor wir das Wichtige anpacken? Und geht's nicht auch ohne?
Es ist ohne Schock auf jeden Fall schwerer, sich zu verändern. Solange alles normal läuft, da hält unser Gehirn Veränderungen erstmal für nicht unbedingt notwendig. Wir sind auf Stabilität aus, wir denken in Mustern. Und das ist auch wichtig, damit unser Gehirn auch nicht überlastet wird mit allen Eindrücken und Reizen, die am Tag auf uns einprasseln. Aber ein Schockmoment, der durchbricht erstmal diesen kompletten Autopiloten, in dem wir denken. Und plötzlich wird aus dieser sehr abstrakten Sterblichkeit, die wir alle wissen, dass wir alle irgendwann mal sterben werden, wird auf einmal wirklich eine konkrete Sterblichkeit und auch eher ein Gefühl. Es fühlt sich auf einmal nach mehr an. Wir haben Bilder im Kopf, Erinnerungen, die hochploppen. Und natürlich können wir eine Veränderung auch ohne Schock anstoßen, aber es braucht dann wirklich kleine bewusste Erschütterungen, die wir machen.
Was wäre denn eine konkrete Sache, die jemand, der uns gerade zuhört, jetzt sofort tun könnte? Und zwar jemand, der etwas Wichtiges seit langem vor sich herschiebt. Wie kommt man relativ schnell erstmal vom Vornehmen ins Tun?
Vom Vornehmen ins Tun kommen wir am besten, indem wir nicht das ganze Vorhaben direkt angehen, sondern den nächstkleinstmöglichen Schritt. Ich glaube, das kennen wir alle. Und ich finde, welche Frage da wirklich sehr hilft, ist wirklich, was ist der erste Schritt, der so klein ist, dass ich keine Ausrede mehr habe und ihn sofort machen kann. Und wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, zum Beispiel man ist in einer Streitsituation mit seinem Vater beispielsweise und hat so das große ganze Ziel, sich wieder mit dem Vater zu versöhnen, dann würde ich gar nicht direkt das Gespräch suchen und das muss ja auch vorbereitet werden, man will sich vielleicht Sätze bereitlegen, sondern wirklich dann sagen, ich schreibe heute eine Nachricht mit 3 Sätzen. Das war's. Kleinstmöglicher Schritt, den man heute noch am besten sofort mit umsetzen kann.
Wo liegt der Denkfehler, wenn man sagt, ich mache das, sobald ich Zeit habe, sobald ich vielleicht den Mut habe oder auch Geld habe? Was übersehen wir dabei?
Der Denkfehler ist eigentlich wirklich dahinter, wir behandeln Zeit, Mut und auch Geld wie Ressourcen, die einfach von selbst auftauchen. Und dabei entstehen diese Ressourcen meist wirklich erst durch eine Entscheidung, die wir bewusst treffen und nicht einfach so. Das heißt, auch im Umkehrschluss, Mut kommt in der Regel nicht vor dem Handeln, sondern durchs Handeln. Und in dem Moment, wo wir sagen, ich mache das, wenn, warten wir wirklich auf ein Gefühl, auf ein Szenario, was entstehen soll. Dieses Gefühl tritt ganz oft aber erst ein, wenn wir die Handlung gemacht haben. Wir werden zum Beispiel mutiger, wenn wir uns Dingen stellen, vor denen wir Angst haben. Und ich würde sagen, das ist der größte Denkfehler, den wir dabei wirklich übersehen.
Ja, und ich freue mich immer auf den Schluss unseres kurzen Gesprächs, nämlich auf deinen Mitnehmensatz. Heute die Frage, was bleibt von diesem Mutmacher aus deiner Sicht?
Ich würde sagen, ein Satz, den ich eben schon mal gesagt habe, Mut kommt in der Regel nicht vor dem Handeln, sondern durchs Handeln.
Dankeschön,
Nele. Sehr schön, ja.
Das war unsere Folge mit dem Gespräch mit Julia Stumpf sowie die Tipps von Nele Stadtbäumer. Ja, und liebe Julia, danke, dass du uns so offen an deinem Weg teilhaben lassen hast. Wenn euch diese Folge etwas gegeben hat, dann schaut doch mal auf unserer Website vorbei, www.sterben-und-trauern.de. Und ihr findet uns auf Instagram, TikTok, YouTube und Facebook überall unter Sterben und Trauern.
In der nächsten Folge ist Katrin Seifert zu Gast, eine Journalistin, die ihren an Alzheimer erkrankten Mann 6 Jahre lang begleitet und dabei gelernt hat, im Hier und Jetzt zu leben.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.